Konsumwahn oder Konsumverzicht? Teil 1. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. In der letzten Episode vom 7. Dezember diesen Jahres ging es um Konsumwahn, also der Besessenheit vom Kaufen und Besitzen in unseren Breiten. Es regt sich dagegen Widerstand. Immer mehr Menschen entdecken, dass es eine Verschwendung von Leben ist, dass wir nichts anderes machen, als dem Geld nachzulaufen. Das heißt, so viel zu arbeiten wie möglich, damit wir genug verdienen, um immer mehr kaufen zu können, was dazu führt, dass wir immer mehr haben, was wir nicht brauchen, bloß um sich in unserer Gesellschaft zu profilieren. Besitz bedeutet nicht nur, dass man angeben kann, sondern er ist auch eine Belastung. Man muss Zeit und Geld investieren, um ihn aufrechtzuerhalten. Je mehr man besitzt, desto misstrauischer wird man, weil man immer davon ausgeht, dass es einem ein anderer neidet. Der Neid treibt schon fröhliche Urstände. Das darf man nicht relativieren. Aber was soll ich einem Menschen neiden, der jeden Tag mit einem anderen Auto fahren kann, am besten noch mit Chauffeur, einen großen Garten sein eigen nennt, den ein Gärtner pflegt, ein riesiges Haus bewohnt, das von einer Haushälterin bewirtschaftet wird, Kinder in die Welt gesetzt hat, die zunächst von einem Kindermädchen aufgezogen werden und später in Institutionen untergebracht werden, die der gesellschaftlichen Stellung entsprechen. Angefangen vom Privatkindergarten bis zur Elite-Universität. Während der Mensch sie nie sieht, keine Zeit hat, im gepflegten Garten zu sitzen oder im Haus zu wohnen, weil er ständig unterwegs ist, um noch mehr Geld zu verdienen. Was genau bitte soll ich so einem Menschen neidig sein? Dass er kein Leben hat, Dinge anhäuft, die er nicht braucht und nicht benutzt, Menschen seine Familie nennt, die er nie sieht, mit einem Wort alles hineinbuttert, bloß um irgendwann einmal in einem Lehnstuhl zu sitzen und zu genießen. Ich möchte euch dazu zunächst eine Geschichte erzählen, die nicht von mir ist, sondern von Heinrich Böll, die aber genau die Problematik auf den Punkt bringt. Diese trägt den Titel »Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral«. In einem Hafen an einer westlichen Küste Europas liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem Fischerboot und döst. Ein schick angezogener Tourist legt eben einen neuen Farbfilm in seinem Fotoapparat, um das idyllische Bild zu fotografieren. Anmerkung am Rande, dies nennt man Analogfotografie und das werden die Jungen von uns nicht mehr kennen oder kaum mehr. Da hat man einen Film entwickeln müssen und es gab nur die Bilder, die eben auf diesem Film drauf waren. Wie auch immer. Jedenfalls, der Tourist legt einen neuen Farbfilm in seinen Fotoapparat, um das idyllische Bild zu fotografieren. Blauer Himmel, grüne See mit friedlichen, schneeweißen Wellenkämmen, schwarzes Boot, rote Fischermütze. Klick. Noch einmal. Klick. Und da aller guten Dinge drei sind und sicher ist, ein drittes Mal Klick. Das spröde, fast feindselige Geräusch weckt den dösenden Fischer, der sich schläfrig aufrichtet, schläfrig nach seiner Zigarettenschachtel angelt, aber bevor er das Gesuchte gefunden hat, ihm der eifrige Tourist schon eine Schachtel vor die Nase gesteckt, ihm die Zigarette nicht gerade in den Mund gesteckt, aber in die Hand gelegt. Und ein viertes Klick. Das des Feuerzeugs schließt die eilfertige Höflichkeit ab. Durch jenes kaum messbare, nie nachweisbare zu viel an flinker Höflichkeit ist eine gereizte Verlegenheit entstanden, die der Tourist, der Landessprache mächtig, durch ein Gespräch zu überbrücken versucht. Sie werden heute einen guten Fang machen, Kopfschütteln des Fischers. Aber man hat mir gesagt, dass das Wetter günstig ist. Kopfnicken des Fischers. Sie werden also nicht ausfahren, Kopfschütteln des Fischers. Steigende Nervosität des Touristen. Gewiss liegt ihm das Wohl des ärmlich gekleideten Menschen am Herzen. Nagt an ihm die Trauer über die verpasste Gelegenheit. Oh, sie fühlen sich nicht wohl. Endlich geht der Fischer von der Zeichensprache zum wahrhaften Wort über. »Ich fühle mich großartig«, sagt er. »Ich habe mich nie besser gefühlt.« Er steht auf, reckt sich, als wolle er demonstrieren, wie athletisch er gebaut ist. »Ich fühle mich fantastisch.« Der Gesichtsausdruck des Touristen wird immer unglücklicher. Er kann die Frage nicht mehr unterdrücken, die ihm sozusagen das Herz zu sprengen droht. »Aber warum fahren Sie denn nicht aus?« Die Antwort kommt prompt und knapp, weil ich heute Morgen schon ausgefahren bin. War der Fang gut? Er war so gut, dass ich nicht noch einmal auszufahren brauche. Ich habe 4 Hummer in meinen Körben gehabt, fast 2 Dutzend Makrelen gefangen. Der Fischer endlich erwacht, taut jetzt auf und klopft dem Touristen beruhigend auf die Schultern. Dessen besorgter Gesichtsausdruck erscheint ihm als ein Ausdruck zwar unangebrachter, doch rührenden Kümmernis. »Ich habe sogar für morgen und übermorgen genug«, sagt er, »um dem Fremden Seele zu erleichtern. Rauchen Sie eine von meinen?« »Ja, danke.« Zigaretten werden im Münder gesteckt, ein 5. Klick, der Fremde setzt sich kopfschüttelnd auf den Bootsrand, legt die Kamera aus der Hand, denn er braucht jetzt beide Hände, um seiner Rede Nachdruck zu verleihen. »Ich will mich ja nicht in Ihre Persönlichkeiten Angelegenheiten einmischen«, sagt er, »aber stellen Sie sich mal vor, Sie führen heute ein zweites, ein drittes, vielleicht sogar ein 4. Mal aus, und Sie würden 3, 4, 5, vielleicht sogar 10 Dutzend Makrelen fangen. Stellen Sie sich das mal vor!« Der Fischer nickt. »Sie würden sich in spätestens einem Jahr einen Motor kaufen können, in 2 Jahren ein zweites Boot, in 3 oder 4 Jahren könnten Sie vielleicht einen kleinen Kutter haben. Mit 2 Booten oder dem Kutter würden Sie natürlich viel mehr fangen. Eines Tages würden Sie 2 Kutter haben. Sie würden...« Die Begeisterung verschlägt ihm für ein paar Augenblicke die Stimme. »Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine Räucherei, später eine Marinadenfabrik, mit einem eigenen Hubschrauber rundfliegen, die Fischschwärme ausmachen und ihren Kuttern per Funk Anweisung geben. Sie könnten die Lachsrechte erwerben, ein Fischrestaurant eröffnen, den Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris exportieren und dann...« Wieder verschlägt die Begeisterung dem Fremden die Sprache. Kopfschüttelnd, im tiefsten Herzen betrübt, seiner Urlaubsfreude schon fast verlustig, blickt er auf die friedlich hereinrollende Flut, in der die ungefangenen Fische munter springen. Und dann sagt er, aber wieder verschlägt ihm die Erregung die Sprache. Der Fischer klopft ihm auf den Rücken wie einem Kind, das sich verschluckt hat. »Was dann?« fragt er leise. »Dann«, sagt der Fremde mit stiller Begeisterung, »dann könnten Sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken.« »Aber das tue ich ja jetzt schon«, sagt der Fischer. »Ich sitze beruhigt am Hafen und döse. Nur Ihr Klicken hat mich dabei gestört.« Tatsächlich zog der solcherlei belehrte Tourist nachdenklich von dannen, denn früher hatte er auch einmal geglaubt, er arbeite, um eines Tages einmal nicht mehr arbeiten zu müssen. Und es blieb keine Spur von Mitleid mit dem ärmlich gekleideten Fischer in ihm zurück, nur ein wenig Neid. Soweit also Heinrich Böll. Es bringt pointiert das zum Ausdruck, was wir uns heute einreden lassen. Alles zu investieren, die Zeit, die Arbeit, die Lebenskraft, die Gemeinschaft, um irgendwann das zu machen, was man jetzt schon machen könnte, wenn man sich nicht fangen ließe. Was noch dazu kommt, ist, das, wovon Heinrich Böll 1963, als die Geschichte entstand, noch nicht sprach. Die Achtsamkeit in der Nutzung sich regenerierender Ressourcen. Dieser Fischer fängt so viele Fische, wie er braucht, um zu leben. Damit lässt er erstens genug für andere und die Fische bleiben als Population bestehen. Das, was der Tourist vorschlägt, ist letztlich nichts anderes als das, was wir in den letzten Jahrzehnten an der Natur verbrochen haben. Immer größere Flotten zogen aufs Meer, um immer mehr Fische zu fangen. Natürlich dachten sie nicht darüber nach, dass die Meere überfischt werden würden, denn jeder Eigner dieser Flotten sah nur seinen eigenen Profit. Das heißt, Geldgier macht blind, auch für die Verantwortung, die man trägt. Gut, die hat man immer schon sehr großzügig auf die Allgemeinheit abgewälzt. Alles, was nicht dezidiert verboten ist, ist erlaubt und wird gemacht. Was schert es, wenn die Fischbestände zur Neige gehen, denn der Einzelne hat genug Profit gemacht? Hätten die Regierungen doch entsprechende Gesetze erlassen, dann wäre es kein Problem gewesen, aber so muss es wohl in Ordnung gewesen sein. Dass dabei auch viele Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen, die tatsächlich wie die Fischer das dem Meer entnehmen, was sie zum Leben brauchen, und denen damit die Lebensgrundlage entzogen wird, interessiert die neoliberalen Egomanen, man könnte sie auch anders nennen, aber das genügt, überhaupt nicht. Der Neoliberalismus in seiner derzeitigen Form ist das Schlimmste an Grausamkeit, was sich der Mensch je ausgedacht hat, und das noch völlig gesetzeskonform. Es könnte ja jede, wenn sie nur wollte, heißt es, aber ich schweife ab. Bildet euch selbst eure Meinung. Ein weiterer Mensch fällt mir ein, der zu einer Zeit bereits den Minimalismus lebte, zu dem es wohl noch kein Wort dafür gab und zu der es weniger auffiel, weil viele Menschen in diesen Ländern arm waren, arm und abhängig. Aber er wurde sprichwörtlich. Sein Name ist Diogenes von Sinope, der vermutlich von 413 bis 323 vor unserer Zeitrechnung lebte und ein griechischer Philosoph war. Über den historischen Diogenes gibt es kaum gesicherte Daten. Wie viel der historischen Wahrheit entspricht und wie viel erfunden ist, werden wir wohl nie erfahren. Aber es macht keinen Unterschied, denn selbst wenn es nicht stimmt, so sind die teils anekdotenhaft zusammengetragenen Geschichten über und von ihm bemerkenswert und bedenkenswert. So wie zum Beispiel diese von der Begegnung mit Alexander dem Großen, hier von Plutarch erzählt. Die Griechen beschlossen, mit Alexander gegen die Perser einen Kriegszug zu unternehmen, wobei er auch zum Oberfeldherrn ernannt worden war. Da bei dieser Gelegenheit viele Staatsmänner und Philosophen ihm die Aufwartung machten und Glück wünschten, dachte er, dass auch Diogenes von Sinope, der sich eben in Korinth aufhielt, ein gleiches tun würde. Aber dieser blieb ungestört in seiner Ruhe im Kraneion, Platz in Korinth, ohne sich im geringsten um Alexander zu kümmern. Daher begab er sich zu Diogenes hin. Diogenes lag eben an der Sonne. Als aber so viele Leute auf ihn zukamen, reckte er sich ein wenig in die Höhe und sah Alexander starr an. Dieser grüßte ihn freundlich und fragte, womit er ihm dienen könnte. »Geh mir nur«, versetzte er, »ein wenig aus der Sonne.« Diogenes war sich sicher bewusst, wer vor ihm stand, immerhin einer der bedeutendsten Feldherren aller Zeiten. Aber alles, was er wollte, war, dass er ihm aus der Sonne ginge. Das heißt, er brauchte weder die Höflichkeit des über ihm Stehenden, sondern einfach das, was da war und was er zu genießen gedachte. Des Weiteren wird von ihm erzählt, dass er den Beinamen der Hund bekam, der sich ursprünglich auf seine Schamlosigkeit bezog und als Schimpfwort gedacht war. Diogenes selbst soll ihn passend gefunden haben und bezeichnete sich selbst derart. Jetzt kommen wir zu dem, worum es mir eigentlich geht. Diogenes soll freiwillig das Leben der Armen geführt haben und dies stellte er öffentlich zur Schau. Das heißt, er versteckte es nicht. Er kannte nicht die Scham. Natürlich bleibt die Frage, ob das nicht sehr viel leichter ist, wenn ich die Wahl nach wie vor habe, so wie heutzutage gewisse Menschen, die in einer Höhle leben oder einem Verschlag, ohne fließend Wasser oder Elektrizität, solange sie Lust haben. Weil sie wissen, wenn sie nicht mehr wollen, na dann gehen sie zurück in ihre zivilisierten Wohlstandsdomizile. Aber das soll es nicht mindern. Jedenfalls wird ihm nachgesagt, er habe keinen festen Wohnsitz gehabt und verbrachte die Nächte an verschiedenen Orten, so wie bei den öffentlichen Säulengängen. Seine Schlafstätte befand sich in einem Vorratsgefäß. Daher stammt die Bezeichnung Diogenes in der Tonne bzw. im Fass. Es wird berichtet, was er besaß. Einen einfachen Wollmantel, einen Rucksack mit Proviant und einige Utensilien sowie einen Stock. Glaubt man einer Anekdote, so soll er sowohl Trinkbecher als auch Essschüssel weggeworfen haben, nachdem er sah, wie Kinder aus den Händen tranken und Linsenbrei in einem ausgehöhlten Brot aufbewahrten. Ernährt hat er sich angeblich von Wasser, rohem Gemüse, wildgewachsenen Kräutern, Bohnen, Linsen, Feigen, einfachem Gerstenbrot und ähnlichem. Also, heute würde man sagen, ein vegan lebender Mensch. In allen Hinsichten. Zu seiner Zeit galt es als unanständig, in der Öffentlichkeit zu essen. Diogenes begnügte sich nicht damit, sondern befriedigte auch seine sexuellen Triebe vor aller Augen, der Einfachheit halber durch Masturbation. Einer weiteren Anekdote zufolge soll er sich gewünscht haben, auch das Hungergefühl durch einfaches Reiben des Bauches stillen zu können. Leider sind die Anekdoten über ihn weit bekannter bzw. eifriger überliefert worden als seine philosophischen Ansichten, die uns nur umrisshaft bekannt sind. Es ist davon auszugehen, dass er die grundsätzliche Ansicht vertrat, dass nur ein Mensch richtig glücklich sein kann, der sich erstens von überflüssigen Bedürfnissen freimacht und zweitens unabhängig von äußeren Zwängen ist. Einen zentralen Begriff bildet die daraus resultierende Selbstgenügsamkeit bzw. Autarkie. Er erkannte die Elementarbedürfnisse an, also Essen, Trinken, Kleidung, Behausung und Geschlechtsverkehr. Alles, was darüber hinausgeht, sollte man ablegen. So soll er gegen die verzichtbaren Bedürfnisse trainiert haben. So wälzte er sich im Sommer im glühend heißen Sand und im Winter umarmte er schneebedeckte Statuen. Um sich geistig abzuhärten, trainierte er es, Wünsche nicht erfüllt zu bekommen, indem er zum Beispiel steinerne Statuen um Gaben anbettelte. Könnte auch ein gewisser Hinweis auf die Kritik an Religionen sein, aber das nur nebenbei. Dieses naturgemäße Sich-Plagen unterschied er vom Unnützen, dessen Ziel die Erlangung von Scheingütern sei. Etlichen Anekdoten ist zu entnehmen, dass er Bequemlichkeit nicht nur ablehnte, sondern auch als Ursache vieler Übel seiner Zeit ansah. Nun, soll das bedeuten, dass wir alle in ein Fass ziehen sollen und alles nur daran auslegen, was wir an Grundbedürfnissen haben? Es gibt etwas, das mich an der Geschichte stört. Es ist eine Art des Solipsismus, der zwar den Einzelnen in seinem Glück sieht, aber die Gemeinschaft ausblendet. Dennoch sind all diese Lebensentwürfe Beispiele von Menschen, einzelnen Menschen, die uns inspirieren können. Inspiration kann allerdings heißen, ich will es auch so oder in die Richtung nach meiner Person allerdings oder ich möchte genau das nicht. Es geht nicht in eine Richtung, das wird gerne übersehen. Und es ist oftmals eine Entwicklung. Vielleicht ist es ein Anstoß, darüber nachzudenken, was ich in meinem Leben habe, was mir gut tut, auch in einem Miteinander und was mich belastet. Zunächst einmal wertfrei, um dann zu entscheiden, warum ich diese Belastungen beibehalte oder auf der anderen Seite nicht das, was mir gut tut, forciere. In der nächsten Episode möchte ich euch im Anschluss an diese Überlegungen die Geschichte eines Menschen erzählen, der auszog, um das Glück zu finden, ohne einen bestimmten Plan. Vieles hat sich ergeben und sie ist daran gewachsen. Seid wieder dabei, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Ich freue mich auf euch und natürlich eure Zuschriften. Gerne an hello@novelsforyou.com. Vielleicht habt auch ihr eure ganz einzigartige Geschichte. Ich bin gespannt, Sie zu hören bzw. zu lesen.